Herzlich willkommen zu Vorwahl mit Haus und Grund, der Podcast, der Sie bis zur Bundestagswahl begleitet. Mein Name ist Jana Mello-Wagner und neben mir sitzt wie immer Haus- und Grundpräsident Kai Warnecke. Hallo, Herr Warnecke.
Hallo, Frau Mello-Wagner.
Zu Gast bei uns ist heute Herr Brian Nickholz von der SPD aus dem Vorwahlgebiet 02365. Ihr Wahlkreis ist Recklinghausen 2, richtig. Und Sie waren von 2016 bis 2021 hauptamtlicher Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Marl. Seit 2021 sind Sie Mitglied des Deutschen Bundestages und Herr Nickholz, dieser Podcast, der führt uns ja quasi quer durch Deutschland. Und wir hatten sogar schon mal das Vergnügen, in Recklinghausen zu sein. Ja, im November hat Ihr Kollege von der CDU schon ordentlich Werbung gemacht für diese Stadt. Fällt Ihnen vielleicht noch ein oder gleich mehrere Gründe ein, warum man einmal im Leben, mindestens einmal im Leben, nach Marl gegangen sein soll?
Ich hätte jetzt gesagt, ich habe 5 Gründe mindestens, weil ich ja auch 5 Städte in meinem Wahlkreis vertrete. Aber Marl ist meine Heimatstadt. Da kann ich immer das Frühjahr empfehlen, wenn der Grimme-Preis verliehen wird. Da ist Film und Fernsehen dann hier in der Stadt. Das ist immer ganz spannend. Mit Blick auf unser heutiges Thema könnte ich auch noch die Hügelhäuser nennen, für die Architektur begeistert sind. Das ist ein ganz besonderes Konzept von Eigentumswohnungen im Übrigen. Das kann man sich gut angucken. Aber wir haben auch viel Naherholung zu bieten. Vor allem in Haltern am See, Oerkenschwick und Datteln. Da grenzt alles an die Hart und da kann man wirklich schön spazieren gehen. Und in Herten haben wir auch eine schöne Halde, Halde Ewald. Da kann man sich auch wirklich gut in der Freizeit betätigen. Also am besten 5-mal für jede Stadt einzeln einmal in meinem Wahlkreis kommen. Das lohnt sich.
Muss ich an der Stelle doch schon mal reinhaken. Ich habe noch nie diesen Satz gehört, wir haben eine schöne Halde. Der hat mich jetzt schon begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wobei, wenn Sie mit Herrn Breilmann gesprochen haben, hätte ich das erwartet, weil in seinem Wahlkreis gibt es auch durchaus das ein oder andere gute Hallenkonzept. Also wir haben durch den Bergbau vieles bekommen, auch bezahlbare Energie eine ganze Zeit. Aber am Ende eben haben wir auch was Schönes aus den Hallen gemacht. Insofern sind Sie auch gerne beide herzlich eingeladen, sich davon zu überzeugen.
Also das, finde ich, hört sich ja schon glatt nach einem Werbeausschnitt an. Und da können wir eigentlich gleich noch einen zweiten mit hinten dranhängen. Denn ich habe in der Vorbereitung herausgefunden, dass wir ja im weitesten Sinne, wenn ich das so sagen darf, auch Kollegen sind. Sie haben nämlich auch einen Podcast, der sich Brian in Berlin nennt. Und genau. In dem haben Sie die Frage, die ich Ihnen jetzt gleich stellen werde, zwar schon einmal thematisiert, aber es soll ja angeblich noch Leute da draußen geben, die nicht regelmäßig Podcast hören. Deswegen nochmal für alle die Frage der Fragen. Herr Nickholz, wo waren Sie am Abend des Ampelaus?
Wir waren mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Bauausschuss, also aus allen Parteien, zusammen bei der KfW. Wir hatten dort einen Abend gemeinsam. Da ging es auch darum, wie man zum Beispiel Förderprogramme ja auch gängiger machen kann, auch vereinfachen kann an der einen oder anderen Stelle und wie man auch nochmal eine Verlässlichkeit in die Förderlandschaft reinbringen kann. Und ja, gegen Ende des Abends sickerte dann die Nachricht gerade durch und von dort aus ging es dann auch direkt in den Reichstag zur Sonderfraktionssitzung. Also es war ein sehr gut gefüllter Abend, wo viele Fragen auf einmal kamen, ja.
Da wären wir direkt schon bei der nächsten Frage. Was haben Sie denn, frei von der Leber weg, was haben Sie da empfunden bei?
Es waren schon gemischte Gefühle. Einerseits Überraschung über den Zeitpunkt tatsächlich, aber nicht überrascht, dass es passiert ist. Ich fand es stark und richtig, dass Olaf Scholz auch da klare Kante gezeigt hat und gesagt hat, so geht das da nicht weiter. Im Nachgang haben wir auch erfahren durch das Papier, dass das ja auch so herbeigeführt wurde und umso wichtiger ist, dass man das so nicht zugelassen hat. Ich bin immer noch, wenn ich an den Tag zurückdenke und an diese Ereignisse, ziemlich frustriert, wie man da mit Verantwortung umgeht. Über all das, was man kritisch mit Blick auf die Ampel sagen kann, finde ich, ist das Wichtigste, dass man sich darauf verlassen muss, wenn man in Regierungsverantwortung ist, dass man diese Verantwortung auch haben möchte. Und umso schwieriger es wird in den Zeiten, umso wichtiger ist, dass man diese Verantwortung auch über die Parteiinteressen stellt. Und das sind so die Gedanken, die sind mir heute noch im Kopf, aber das ging auch an dem Abend mir regelmäßig durch den Kopf.
Und wo wir gerade bei Verantwortung sind, sind Sie denn der Meinung, dass diese Entscheidung eher gut oder schlecht für Deutschland im Gesamten war?
Also jetzt ist die Entscheidung gefallen. Jetzt sind wir gerade mitten im Wahlkampf. Da beschäftige ich mich weniger mit der Frage, wäre es besser im September gewesen oder nicht. Ich kann nur sagen, im September wäre es nicht so kalt gewesen wie aktuell und man hätte vielleicht doch auch an dem einen oder anderen Infostand ein bisschen mehr Zeit, um auch im Gespräch zu kommen, weil ich kenne das auch, wenn man seine Einkäufe erledigt, möchte man auch schnell wieder nach Hause und das nimmt ein bisschen gerade den Raum, den man sonst hatte, aber Politik muss auch in diesen Zeiten funktionieren. Mit Blick auf das Papier der FDP bin ich jetzt ehrlich gesagt froh, dass wir diesen Weg gegangen sind, weil wenn man den Weg bis in den Sommer weitergegangen wäre, diese Blockade hätten wir uns sicherlich nicht leisten können. Einzig unwürdig fand ich die Debatte um den Wahltermin selbst, weil daher war diese Debatte war sehr populistisch geführt. Am Ende hätte sicherlich der März auch mehr Planungssicherheit gehabt. Wir müssen jetzt die Briefwahl verkürzen. Wir erleben, dass das auch viel Unsicherheit bei Leuten sorgt, die auf Briefwahl angewiesen sind und sie wissen alle, wie viele Menschen an der Briefwahl teilnehmen. Da hätte ich mir dann doch ein bisschen nochmal mehr Gemeinsinn gewünscht. Aber jetzt ist es so und jetzt machen wir das Beste daraus.
Alles klar, Herr Nicholz. Bevor wir gleich zum wichtigen Thema Wohnungs- und Obdachlosigkeit kommen, noch eine Zwischenbemerkung. Wir haben am Anfang ziemlich schnell die Zusagen von CDU, CSU und FDP für diesen Podcast bekommen. Die SPD und die Grünen waren da aber etwas, wie soll ich sagen, zögerlicher. Also tatsächlich sind sie eine Ausnahme und auch Frau Geiwitz, die Bundesbauministerin, die hat auch sofort zugesagt. Und da kommt einem dann schon die Frage auf, woran könnte das denn liegen? Was meinen Sie?
Ja gut, ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen. Ich weiß jetzt auch nicht, was schnell und was langsam an Rückmeldungen ist. Ich kann nur für mich beantworten. Für mich war erstmal wichtig, auch mit Blick auf die aktuelle Situation, die Termine vor Ort klären, weil die Basis, und ich glaube, das sehen die meisten Kolleginnen und Kollegen auch so, ist vor Ort im eigenen Wahlkreis. Da müssen die Gespräche geführt werden, die Termine. Wenn ich Ihnen einen Termin zusage, möchte ich da auch verlässlich sein und nicht zwei, dreimal sagen, oh, da muss ich nochmal was verschieben. Deswegen ist mir eine ordentliche Terminabstimmung wichtig. Und ich glaube, Herr Warnecke kann es bestätigen, an der einen oder anderen Veranstaltung von Haus und Grund habe ich auch teilgenommen. Ich habe da ja überhaupt gar keine Berührungsängste und könnte eigentlich auch Mitglied werden, so wäre es nicht. Also ich bin auch Eigentümer eines Zweifamilienhauses. Insofern würde ich da nicht politische Gründe immer hineininterpretieren wollen.
Gut, also ich sag mal so, die Frage wäre aus unserer Sicht sogar schon, was sozusagen können wir Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Partei oder Parteifreunden sagen, damit sie genauso offen sind, wie Sie es sind? Wir freuen uns ja in der Tat und ich freue mich immer über den Dialog mit Ihnen. Ich kann es bestätigen, Sie kommen zum Dialog, Sie sind da offen. Und jetzt, wo Sie ja Ihre Immobilie erwähnt haben, was uns natürlich noch mehr erfreut, das erklärt natürlich auch die Offenheit gegenüber Haus von Grund, werde ich mit meinen Kollegen im Großraum Recklinghausen oder vielleicht sogar direkt in Mahl vielleicht mal reden, dass sich denn da bietet sich ja eigentlich an, den SPD-Bundestagsabgeordneten im Verein als Mitglied begrüßen zu können. Da kommen wir nochmal auf Sie zu im Anschluss.
Auf der anderen Seite bin ich in Berlin auch Mieter, also man hat mehrere Perspektiven, ne? Aber
was ja nicht schlecht
ist. Ich nehme das gerne nochmal mit, aber ich glaube, das wollte ich damit sagen, die Offenheit bei Kolleginnen und Kollegen ist schon, glaube ich, da, muss halt nicht immer, ja, oder kann halt auch einfach den allgemeinen Alltag mal geschuldet sein, dass Anfragen bei der Vielzahl gerade der Anfragen dann auch nicht so schnell beantwortet werden, wie das vielleicht aus Sicht der Anfragesteller wünschenswert wäre. Das verstehe ich und will jetzt allen Kolleginnen und Kollegen unterstellen, dass das gar keine politische Wertung sein soll.
Ja, dann können wir auch gleich schon mal, wenn wir schon so im Fluss sind, zum Thema Bauen kommen. Das Bauen, Herr Nicholz, das wird leider immer teurer, so dass sich die Krise immer weiter verschärft. Viele Eigentümer hatten in den letzten Jahren überhaupt keine leichte und vor allem auch keine ruhige Zeit. Zum Beispiel war das die Reform der Grundsteuer, die ordentlich Nerven gekostet hat, oder auch das neue Heizungsgesetz. Und man könnte sagen, dass einige Menschen das schon als einen Angriff auf Omis kleines Häuschen verstehen. Und die Antwort der SPD darauf scheint ein Wahlprogramm zu sein, das ziemlich viele Maßnahmen gegen das Bauen und die Vermieter fordert. Herr Nicholz, wer hat denn da noch Lust aufs Eigentum?
Also, ich habe unser Wahlprogramm schon mal anders gelesen, kann ich sagen. Aber ich glaube auch, dass gerade wenn ich auf die Umfragen aus der Bauwirtschaft beispielsweise und Bauindustrie gucke, wir ja feststellen müssen, dass die Lust auf Wohneigentum nicht abgenommen hat, sondern wir immer noch davon sprechen können, dass rund 3/4 aller Befragten sich Eigentum vorstellen können oder auch wünschen. Insofern glaube ich, die Lust und das Interesse an den eigenen vier Wänden, das ist weiterhin da und die Zahl ist groß und ich finde, um die Menschen muss man sich kümmern. Und ich möchte besonders natürlich aus Perspektive von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sagen, gerade die, wo das Einkommen vielleicht nicht so groß ist, auch die haben ein solches Interesse und auch diesem Interesse müssen wir Rechnung tragen und uns damit auseinandersetzen. Das haben wir mit einzelnen Programmen ja auch schon gemacht. Auch beim Thema Jung kauft alt ist das so ein Ansatz gewesen, der für uns wichtig war. Und trotzdem gibt es eben noch ein Viertel, die ganz bewusst sagen, ich möchte zur Miete wohnen, auch vielleicht aus unterschiedlichen Lebenssituationen. Und um die müssen wir uns genauso gut kümmern. Und deswegen finde ich, ist das unsere Verantwortung.
Ich begrüße erstmal die Einschätzung. Wir sehen die Zahlen genauso. 3/4 der Menschen sagen, wir wollen in die eigenen 4 Wände. Und das wäre doch eigentlich ein schöner politischer Ansatzpunkt. Und wir haben zum Beispiel diese steten Debatten über die Grunderwerbsteuer. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Der Spielball wird von den Landesministern zur Bundesebene gespielt, ob man nun zum Beispiel die erste selbstgenutzte Immobilie Grunderwerbsteuer freistellen könnte oder nicht. Das ist übrigens parteiübergreifend so, ja. Also wer auch immer gerade auf Landesebene regiert, ist dagegen und auf Bundesebene ist man dafür. Das wäre doch zum Beispiel so ein Ansatz, wo man sagen könnte, dann gehen wir mal weiter. Und uns würde natürlich auch sehr interessieren, dass es überhaupt wieder mehr Bauland gibt, vielleicht auch gerade für das Einfamilienhaus und das nicht alles über versuchte Förderung läuft. Wir haben ganz interessant im Wahlkreis Recklinghausen 1 war das ein Baugebiet besucht und da war es also tatsächlich so grob 60 Reihen und ja, Doppelhaushälften. Davon sollen 12 gefördert werden, weil die Bedingungen aber 8 Jahre alt sind, sind die Förderbedingungen derart gestrickt, dass niemand diese Häuser kaufen kann, weil entweder reicht das Eigenkapital nicht oder die Obergrenze fürs Einkommen ist bereits überschritten von denjenigen, die das noch an Eigenkapital haben. Oder man bekommt kein Darlehen. Und von den 60 Objekten sind die im Freiverkauf erhältlichen alle weg und die geförderten sind alle samt und sonders unverkauft. Hm. Und da sieht man ja, also mit Förderung steht man in Teilen sogar der Eigentumsbildung im Wege. Haben Sie bei den Themen Grunderwerbsteuer mehr Flächen für Einfamilienhäuser? Das ist eine so Forderung, die wir haben. Oder bauen so gestalten, dass es gar nicht einer komplexen Förderung bedarf, sondern dass man direkt kaufen kann. Könnten Sie da nicht mitgehen und sagen, Mensch, das ist was?
Also erstmal möchte ich sagen, auch 2 Familienhäuser, möchte ich mal die Fahne dafür hochheben. Das ist auch ein Konzept, was sehr gut für viele funktionieren kann.
Super.
Aber grundsätzlich auch auf die Frage oder die Themen, die Sie angeschnitten haben. Also erstens, ich bin großer Fan der kommunalen Selbstverwaltung, also die Frage vor Ort zu entscheiden, welches Baugebiet brauche ich und auch wie passt das ins weitere Umfeld, weil was ich auch erlebe bei dem Thema neue Baugebiete, kommen natürlich die schon im Bestand sind und haben oder sind nicht mit jeder Veränderung, die da vielleicht angedacht ist, einverstanden. Und die muss man trotzdem ja auch demokratisch mitnehmen. Also das ist eine echte Herausforderung. Ich gebe Ihnen auch recht, dass Dinge schneller laufen müssen, gerade weil sich natürlich auch der Markt sehr schnell entwickelt, dass das eine Herausforderung ist. Deswegen bedauere ich es auch sehr, dass wir das Baugesetzbuch und die Novelle des Baugesetzbuches jetzt ja nicht mehr in dieser Legislaturperiode angepackt bekommen, obwohl wir ja überwiegend sehr positive Rückmeldungen zu den Änderungen bekommen haben, auch aus der kommunalen Familie, was schnellere Baugenehmigungen anbelangt. Und ich glaube, das sind Punkte, da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Ich finde, wir müssen auch über Grundstückspreise unterhalten, weil der am Ende baut, der Handwerker, der da am Ende unterwegs ist, der kann ja nicht das Delta durch ein günstigeres Angebot wettmachen, was eben der überteuerte Baulandpreis bedeutet hat. Und da kann man natürlich sagen, brauchen wir dann mehr Angebot. Aber also meine Erfahrung ist, dass nicht nur mehr Angebot hilft, sondern dass man auch genau gucken muss, dass man das dann auch zu einem ordentlichen Angebotspreis hinbekommt. Da kann man auch gerne drüber reden.
Das sind schon gleich mehrere Aspekte. Jetzt kommen wir übrigens an eine interessante Stelle. Immer, Sie sagten es schon, die Kommune muss agieren. Da haben wir bei Haus und Grund ja die These, dass die Kommune schon viel zu viel Verantwortung hat und die meisten Kommunen bei anderen, ich sag mal, politischen Feldern sagen das ja auch, überfordert sind und personell unterbesetzt. Wobei ich jetzt bei der Zahl an Menschen, die mittlerweile für den Staat arbeiten, irgendwie das Wort unterbesetzt nur schwer über die Lippe bekomme in dem Zusammenhang. Aber die Kommunen sind für so viele Dinge zuständig.
Weil wir weniger öffentlich Beschäftigte haben als Frankreich zum Beispiel, wenn man mal alles zusammennimmt. Aber
ich weiß jetzt nicht, ob
ich wollte die Diskussion auch gar nicht dahin lenken, weil wir ja natürlich übers Wohnen reden wollen, aber ich konnte jetzt
ein Einwurf ist immer gut. Also Wir haben nur gerade bei diesem Neubaugebiet in Recklinghausen gesehen, wie gesagt, Nachbarwahlkreis bei Ihnen.
Ja.
Da hat es 8 Jahre gedauert, bis die loslegen konnten. 8 Jahre, bis die unterschiedlichen Teilstücke der Verwaltung der Stadt Recklinghausen in der Lage waren, das grüne Licht zu geben. Und darüber ist dann die Förderkulisse überaltet und nicht mehr realitätsbezogen gewesen. Und das sind natürlich so Rahmenbedingungen. Wenn ich mir dann vorstelle, die Stadt soll noch mehr machen, dann ahne ich, dass wir endgültig zum Erliegen kommen. Insofern gebe ich an dieser Stelle
ja,
einfach mal
machen.
Das. Naja, also, aber noch eine Aufgabe mehr bekommen. Ne?
Diese Aufgabe hat sie ja jetzt schon. Ich will ja nur, dass wir einerseits bei den Genehmigungsfiktionen schon schauen, was ist wirklich notwendig, auch um politische Rahmenbedingungen zu setzen, was ist entbehrlich, damit schneller geht. Das ist ja auch teilweise bei der Baunovelle, bei der angedachten, auch von der kommunalen Familie durchaus begrüßt worden. Und dadurch kann man natürlich auch den Personaleinsatz an der einen oder anderen Stelle reduzieren. Jetzt bei uns im Wahlkreis ganz konkret muss man natürlich sagen, das gilt auch für meinen Nachbarwahlkreis. Im ganzen Kreis Recklinghausen sind wir stark von Altschulden betroffen und auch von schwierigen Kommunalfinanzen. Und dadurch hat man angefangen, als allererstes Personal abzubauen. Das kann ich mit meinen 12 Jahren im Stadtrat aussagen. Die bestand vor allem darin zu gucken, welche Stelle kann eigentlich weg. Und dadurch werden Dinge natürlich auch langsamer, weil man zwar sagt, die ist über, aber die hat ja was gemacht. Die hat auch dafür gesorgt, dass Dinge schneller laufen. Und jetzt merken wir, 10 Jahre versetzt, was das eben auch alles für Nachwirkungen hat. Und ich verstehe die Kritik oder ihren Hinweis total und bin auch absolut damit einverstanden, dass wir es hinkriegen müssen, dass der Staat hier schneller funktioniert. Und trotzdem bleibe ich da Fan von, dass in der Kommune, in der Stadt selbst bestimmt wird, wie man gut wohnt, wie Stadtentwicklung aussehen soll und wie Heimat eigentlich auch definiert wird. Weil das ist vielleicht hier bei uns ein bisschen anders als im Süden Deutschlands oder im Norden Deutschlands. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so.
Ich nehme mal als Resümee mit, wir können in der nächsten Legislaturperiode über Genehmigungsfiktionen im Bereich des Ein- und Zweifamilienhausbaus verhandeln.
Sehr gut aufgenommen, das Zweifamilienhaus, ja.
Sehr gut, ja. Und die Genehmigungsfiktion auch,
ja.
Bitte, ja?
Ja.
Sehr gut, da haben wir gleich zwei Aspekte. Finde ich gut.
Hätten wir das also auch geklärt.
Ja.
Herr Nichols, noch eine Sache. Sie sind seit September 2023 Beauftragter der SPD-Fraktion für Wohnungs- und Obdachlose. Was sagen Sie denn zum Herrn Warnecke neben mir oder auch zu Haus und Grund, welche folgende Forderungen hat? Und zwar die Einführung einer Regelung im Sozialgesetzbuch, die vorsieht, dass die Vermieter im Falle eines Zahlungsausfalls sich an öffentliche Stellen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit wenden können und die dafür notwendige Datenübermittlung ermöglicht wird. Was sagen Sie da?
Also an dem Punkt sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Grundsätzlich halte ich es für unheimlich wichtig, dass von den Lösungen, die es ja bereits gibt, auch Gebrauch gemacht werden kann, beispielsweise durch Mietschuldenübernahme, eben auch den Verlust der Wohnung zu vermeiden. Das Grundproblem ist genau erkannt und benannt, dass es oft zu spät dann eben bei der Wohnungsstelle in der Kommune bekannt ist und dann eben oft die Räumungsklage schon läuft und nicht mehr aufgehalten werden kann. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Präventionsbaustein. Ich habe mit den damaligen Bundesdatenschutzbeauftragten genau über das Thema gesprochen, wie man das vielleicht besser verankern könnte. Wir haben festgestellt, dass theoretisch auch jetzt schon die Rechtsgrundlage dafür da ist. Ich habe auch in Augsburg ein Beispiel kennengelernt, wie das in den Mietverträgen so geregelt ist, dass das schon möglich ist. Aber ich würde mir natürlich wünschen, gerade für die vielen privaten Vermieter, die Kleinstvermieter, sage ich immer, so wie ich ja dann auch, dass für die einfacher gemacht wird, weil da ja auch nicht die professionelle Rechtsabteilung im Hintergrund steht. Und deswegen finde ich, wenn wir da mehr Klarheit gemeinsam schaffen können, bei so einem wichtigen Thema, finde ich das gut, kann das nur unterstützen. Und hoffe, dass wir da eine gute Formulierung finden. Ich war in der Ampel immer darauf und dran, das auch nach vorne zu bringen, habe aber bei der FDP am wenigsten Gehör dafür gefunden, die gesagt haben, das braucht es nicht. Ich würde mich freuen, wenn das in der neuen Regierung möglich wäre, so eine Lösung hinzukriegen.
Also ich glaube, wenn wir auch an der Stelle Gemeinsamkeit haben und da an einem Strang ziehen können, das wäre was, denn bei allem, was ich weiß, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, das ist ja heutzutage nicht legal. Ich kenne aber, ich sag mal zumindest aus Ihrem Bundesland, den Fall einer guten Zusammenarbeit auf der Ebene und das verhindert tatsächlich Wohnungslosigkeit, weil man eben diese Spirale, in die die Menschen hineingeraten, wird ja niemand freiwillig wohnungslos oder bezahlt die Miete nicht mehr, sondern da gibt es dann eben Ereignisse im Leben, die dazu führen, weil man diese Spirale durchbrechen kann. Und auch die Wohnungsämter sagen eben, das ist das Beste, was uns passieren kann, denn es ist x-fach teurer und aufwendiger, jemanden wieder in eine Wohnung hineinzubringen, als von Anfang an zu verhindern, dass er aus der Wohnung überhaupt rausfällt. Und ein privater Vermieter, das kann ich auch nur sagen, wissen Sie ja offensichtlich auch, der Mieterwechsel ist das Anstrengendste. Wenn der einfach drin wohnt und man sich kennt und gut miteinander klarkommt, ist das Beste, was einem passieren kann. Insofern ist die Interessenlage da einfach übereinstimmend und das würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn wir an der Stelle in der nächsten Legislaturperiode einen Schritt gehen können. Vielleicht an der Stelle auch noch eine Anmerkung zu einer anderen Debatte, die wir ja auch im Rahmen des NAPE immer wieder gefunden haben, war die Frage, sollte man dann nicht auch das Mietrecht mit Blick auf die Anmietung von Wohnraum durch Sozialträger verschärfen? Wir haben da immer argumentiert, dass diese Verschärfung deswegen nicht sinnvoll ist, weil es natürlich in der jetzt einfacheren Version ein geradezu attraktiver Schritt für einen privaten Vermieter zu sagen, ich vermiete meinen Wohnraum an den Sozialträger, der sich dann oder die Wohnung benutzt, um Wohnungslose unterzubringen. Und erstaunlicherweise war es so, dass wir gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Wohnungslosenhilfe, wo die ganzen Wohnungsämter engagiert sind, genau gemeinsam diese Position vertreten haben, aber gerade eben aus der SPD der Wunsch kam, das zulasten der Vermieter zu verschärfen. Wäre das auch noch ein Thema für die nächste Legislaturperiode, dass wir sagen können, da gehen wir auch mal gemeinsam ran und normalisieren das so, dass es für den privaten Anbieter, dass Sie vielleicht eines Tages sagen, wenn die Wohnung bei Ihnen wieder leer stehen sollte, Mensch, ich vermiete an den Sozialträger, weil das ist für mich auch attraktiv?
Also ich muss jetzt mal aufpassen, ich bin sehr glücklich mit meinen Mieterinnen und Mietern. Wir verstehen uns sehr gut und ich hoffe, weil wir ungefähr im selben Alter sind, dass wir noch sehr lange hier miteinander wohnen. Aber theoretisch, wenn das nicht der Fall wäre, wäre das persönlich für mich eine Option. Wobei ich auch, und das wollte ich auch noch einwerfen, bei uns im Landschaftsverband Westfalen-Lippe gutes Housing First Projekt kennengelernt habe, was auch attraktiv ist für Eigentümer und Eigentümer. Da stehen so 4 Millionen im Moment im Raum, um eben auch Wohnungen, die aktuell vielleicht auch leer stehen, vielleicht auch sanierungsbedürftig sind, Einliegerwohnungen wieder fit gemacht werden können, um dann eben ehemals Wohnungslose dort eine Wohnung zu geben und eine, ich sag mal, Risikoabdeckung, falls etwas passiert, falls die Wohnung in einem schlechten Zustand hinterlassen würde, was in der Regel nicht der Fall ist, würde das auch noch übernommen und das wird sehr gut im Moment nachgefragt, das ist im Moment noch auf einer sehr kleinen Ebene, betrifft unser Gebiet des Landschaftsverbandes, aber sowas wäre zum Beispiel auch etwas, was ich mir größer vorstellen könnte, wo ich glaube, da kann man auch viele kleinere Vermieterinnen und Vermieter für gewinnen, wenn man auch sagt, wir sind bereit, einen Teil des Risikos zu übernehmen. Auch das wäre günstiger als viele andere Maßnahmen, die wir da diskutieren. Am Ende bin ich in der Frage Pragmatiker, viele Lösungen auszuprobieren, weil wir auch sehr viele unterschiedliche Wege in die Wohnungslosigkeit haben, sehr viele unterschiedliche Geschichten. Deswegen brauchen wir auch unterschiedliche Lösungen für die Menschen, müssen die anbieten, weil kein Mensch hat es verdient, auf der Straße leben zu müssen oder eben in einer Notunterkunft leben zu müssen. Und da suche ich jede Gemeinsamkeit und jede Möglichkeit, auch gemeinsam voranzukommen. Und da können wir immer gerne im Gespräch bleiben.
Perfekt, haben wir eine weitere Gemeinsamkeit.
Wo wir auch gerade beim Thema Diskussion waren, der Mietspiegel ist ja auch ein Thema, was sehr viel diskutiert wird. Und wenn man schnell recherchiert, kommt raus, der sogenannte einfache Mietspiegel ist eine Übersicht der ortsüblichen Vergleichsmieten. Die SPD, und jetzt korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, die möchte aber den Betrachtungszeitraum auf 10 Jahre ausweiten, also praktisch noch von 2015 mit aufnehmen. Und da hatte Herr Warnecke mir gestern ein gutes Beispiel gebracht.
Ja, passt auch so ein bisschen ins Ruhrgebiet, sagen wir mal so. Wenn es sowas gäbe, auch für Bratwürste. Man also die Bratwurst am Kiosk in Mahl nur verkaufen kann, entsprechend des ortsüblichen Bratwurstpreises. Und es würde das gelten, was früher galt, nämlich der Blick auf den aktuellen Bratwurstpreis. Dann sagt das Statistische Bundesamt, dürfen Sie die Bratwurst für maximal 6 Euro in Mahl verkaufen. Wäre vermutlich kein Renner, aber immerhin maximal wäre das der ortsübliche Preis laut Statistischem Bundesamt in Deutschland. Wenn man jetzt den Betrachtungszeitraum auf 10 Jahre erweitert, kämen natürlich auch die Preise der letzten 10 Jahre rein, dann würde der Mittelwert gebildet werden und dann wären sie bei unter 3 Euro. Und ob sie für unter 3 Euro noch eine Bratwurst, also können sie natürlich verkaufen, aber ob sie die anbieten können, das ist die spannende Frage. Und deswegen zucken wir natürlich sehr, wenn dieser Betrachtungszeitraum immer weiter ausgeweitet wird, sondern würden uns schon wünschen, und das frage ich Sie auch mal als Eigentümer, Sie wissen ja, die Kosten für den Unterhalt, für die Instandsetzung, für die Reparatur eines Gebäudes sind in den vergangenen Jahren dramatisch angestiegen. Wie soll das eigentlich noch gehen, wenn wir auf 10 Jahre Betrachtungszeitraum kommen?
Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nach der Dönerpreisbremse noch über eine Bratwurstpreisbremse im Wahlkampf diskutieren müssen.
Ich werde es nicht anregen.
Aber so wie Sie es jetzt beschrieben haben, könnte man das da gut übertragen. Also ich glaube, ich verstehe das Beispiel, weil es natürlich dann das griffiger machen soll, aber natürlich ist ja schon nochmal ein Unterschied, wenn ich über den Wohnraum nachdenke und wenn ich natürlich schaue, dass wir viele Bestandsmieten eben nicht ordentlich dort abgebildet haben. Das gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Also wenn ich zum Beispiel hier meine kommunale Wohnungsbaugesellschaft frage, was ist denn die durchschnittliche Kaltmiete, die wir im Moment in Mahl haben, dann sind wir bei 6 Euro. Mhm. Und bei vielfach noch haben wir Wohnungen im Bestand, da ist noch die Kaltmiete bei 5. Also ich glaube schon, und das ist ja das, worum es geht, wenn wir den Mietspiegel nehmen und vor allem private Vermieter sich oft daran orientieren, was ist eigentlich der Mietspiegel bei mir vor Ort, was ist eigentlich angemessen. Man guckt ja oft eher, gerade dann, wenn man vielleicht eine Einliegerwohnung geschaffen hat und vorher sein Einfamilienhaus hatte und dann sagt, ach, das ist mir zu groß und ich komme jetzt neu als Vermieter auf den Markt, muss ich mich ja orientieren und will oft ja einfach nur wissen, was ist da eigentlich angemessen und will so ein bisschen seine Fixkosten reduzieren dadurch. Und da braucht man eine bessere Orientierung und ich finde, da sollte es einen ganzheitlicheren Blick geben und deswegen eben auch die Ausweitung des Betrachtungszeitraums, um schon einen realistischen Blick auf die aktuelle Situation zu haben, weil es gibt ja diese Mieten, die wir haben aktuell und sie sind nicht Teil des Mietspiegels.
Also,
und deswegen finde ich, sollte man durchaus da auch drüber sprechen. Das wäre ja so, als würde ich jetzt sagen, es gibt dann die Bratwurst für 2 Euro, 1,50 Euro noch, auch im Mahl. Jetzt gibt es die nur beim Familienfest irgendwo, wo man für die Kita noch, für die Elternpflegschaft noch ein bisschen in der Kasse was sammeln möchte, aber die gibt es natürlich auch noch, wenn man in diesem nicht ganz passenden Beispiel bleiben möchte.
Ja gut, also ich finde das Beispiel immer noch äußerst gelungen, Sie haben es ja jetzt sogar ausgebaut, aber da kommen wir natürlich, also mehr Informationen zu bekommen über aktuelle Preise, da sind wir ja bei Ihnen. Das ist genau der springende Punkt, mehr Daten schaden nie, das ist völlig in Ordnung. Nur die Daten von vor 10 Jahren reinzunehmen und so zu tun, als wäre das Jahr 2024, was die Preise angeht, vergleichbar mit dem Jahr 2014. Das finden wir eben schwierig, aber ich sehe es mal so, da an der Stelle haben wir zumindest noch Diskussionsbedarf und können in der nächsten Legislaturperiode noch die eine oder andere Debatte führen.
Es wäre auch schlimm gewesen, wenn hängen bleiben würde, wir wären schon bei allen Themen einer Meinung, dann würden sich vielleicht die Leute fragen, was ist denn da los?
Für ein abgekatertes Spiel.
Genau, das wäre auch viel, viel zu langweilig, auch wenn wir einfach nur über die einzelnen Themen sprechen wollen. Aber diskutieren natürlich über jedes Thema gerne. Und ich wollte einfach nur sagen, natürlich ist die eigene Wohnung einfach nochmal elementarer als die Frage des Bratwurstpreises.
Da muss ich noch einmal widersprechen, aber Nahrung und Wohnen.
Gesagt hätten. Übrigens, Currywurst wäre auch noch ein gutes Thema, wo man hier mal in meinem Wahlkreis kommen sollte, gibt es auch wirklich. Noch besser als in Berlin oder anderswo gibt es hier wirklich gute Currywurst.
Also wenn ich vorbeikomme, werde ich mit Ihnen mal eine Currywurst essen. Das nehme ich jetzt mal wahr. Da lade ich Sie sogar ein.
Und dann reden wir über den Mietspiegel.
Und dann reden wir über den Mietspiegel. Genau so machen wir das. Perfekt.
Und jetzt noch eine kurze, knappe Frage zum Schluss des Currywurst-Themas. Es sind ja bald Wahlen. Warum?
Hörte ich.
Ja, warum sollte man Ihrer Meinung nach die SPD wählen, wenn man in die eigenen 4 Wände ziehen möchte? Herr Nickholz.
Also erstens, weil wir bei der Einkommenssituation ja für Entlastung für 95% aller Beschäftigten sorgen wollen und ich sag mal, ein bisschen mehr Geld am Monatsende zu haben in der Tasche, schafft auch mehr Planungssicherheit bei den eigenen 4 Wänden. Ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig. Wir wollen niemanden allein lassen bei der Frage der Wärmewende, weil wir haben das quasi nur gerade angeschnitten. Aber wir wissen natürlich auch mit Abhängigkeiten von Rohstoffen aus anderen Ländern, dass wir uns unabhängiger machen müssen. Und dabei ist der Unterschied auch bei den einzelnen Parteien genau darauf zu achten, wer will eigentlich, dass der Staat auch Verantwortung hat in dieser Frage und Menschen dabei unterstützt. Das tun wir auf jeden Fall. Und grundsätzlich gehört ja zu den eigenen vier Wänden auch ein schönes Wohnumfeld, lebendige Städte dazu, wo man gerne wohnt, die man Heimat nennt. Und da wollen wir mit unserem Programm natürlich auch zu beitragen, dass sich das in allen Städten verbessert. Insofern gibt es mehrere Argumente. Und wenn noch nicht das richtige Argument dabei ist, empfehle ich einfach einen kurzen Blick auf spd.de. Da gibt es noch mehr Argumente.
Noch mehr.
Weil soll ja ein kurzer Satz sein.
Genau, und falls der Satz zu kurz war, kann man ja dann nochmal nachlesen.
Genau.
Demzufolge sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, Herr Nickholz, dass Sie sich die Zeit genommen haben und unser Gast waren. Und wir wünschen Ihnen alles Gute weiterhin. Herr Warnecke, vielen Dank auch Ihnen wieder für Ihre Zeit.
Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, Herr Nickholz. Vielen herzlichen Dank. Viel Erfolg im Wahlkampf. Alles Gute. Und ja, ein paar warme Tage vielleicht für den Straßenwahlkampf. Frau Mello-Wagner, Ihnen ebenfalls vielen Dank.
Ich danke Ihnen auch. Wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und ich freue mich, wenn wir weiter im Gespräch bleiben und vor allem auch diskutieren können. Da sind, glaube ich, noch ganz viele Themen, über die wir auch im starken Kontrast diskutieren können. Aber ich glaube, das ist eben auch das, was gut ist und wichtig ist. Gerade in dieser Zeit muss man immer daran erinnern, wo Rechtspopulisten sehr stark unterwegs sind. Das gemeinsame Gespräch bei unterschiedlichen Meinungen ist das Wichtigste in der Demokratie. Deswegen vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Und Respekt darf natürlich auch nicht fehlen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie noch Fragen oder Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns doch bitte in die Kommentare. Ansonsten gibt es weitere Infos auch wie immer noch in den Shownotes. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, die Glocke zum Abonnieren zu klicken, um keine neue Folge mehr von Wohnen in Deutschland zu verpassen. Bleiben Sie gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!